Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören heute einen Essay, den Norbert Nikolaus im Sei-Heft im Sommer 2021 veröffentlicht hat. Es handelt sich dabei der Form nach um einen fiktiven Dialog. Die beiden daran beteiligten Personen sind aber durchaus echt. Und auch der Inhalt des Gesprächs ist absolut authentisch. Basiert auf Begegnungen in den Jahren 2010 bis 2013, in denen der Verfasser dieses Beitrags mit einem Holzfäller zusammentraf, der ihm im Laufe der Begegnungen und Gespräche in dieser Zeit auch seine nur lose gesammelten Essays, Sequenzen, Aussprüche und unvollständigen Vorentwürfe zu lesen gab. Im Februar 2013 schließlich mündeten die Textfragmente in einem Typoskript mit dem Titel »Freiheit ohne Grund«, das aber nie veröffentlicht wurde. Der Autor zieht es vor, anonym zu bleiben und sagt von sich selbst, »Wenn es einen fauleren Menschen auf dieser Erdenkugel gibt, dann bin ich es. Ich habe alles aus dem Buch der Schöpfung abgeschrieben. Auch wenn mich jemand etwas fragt, bin ich faul. Ich denke nicht nach, ich lese ihm lediglich aus diesem Buch vor.« Diesen Inhalt des Gesprächs möchten wir Ihnen heute gern zu Gehör bringen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Inmitten ausgedehnter Wälder, umrahmt von den drei höchsten Vulkanbergen der Eifel, trifft der Autor einen Menschen, der einen Großteil seines Lebens in der Natur verbracht hat und bereit ist, von seinen Erkenntnissen zu berichten, die sich ihm in den letzten Jahren eröffnet haben. Und so fragt er ihn zu Beginn dieser Unterhaltung, wie ist es dazu gekommen, dass dein Leben damals so völlig umgekrempelt wurde? Kannst du bitte einmal schildern, wie alles angefangen hat?
Es waren viele innere und äußere Faktoren, in denen ich mich immer mehr verlor und die dann dazu führten, dass sich etwas Wesentliches in mir wandeln konnte. Wenn du mich jetzt fragst, was war das Eigentliche, das zu meinem Wachwerden geführt hat und was war das Wesentliche, das erwacht ist, dann sage ich dir, dass es die Liebe war. Wir sprechen zwar immer von unserer wahren Natur, doch sollten wir uns dabei bewusst machen, was das ist, unsere Natur. Unsere Natur ist Liebe. Es war das Erkennen der Liebe, die an keine Form gebunden ist. Später konnte ich sehen, dass Liebe für Gott steht und dass wir alle diese Liebe in uns tragen, dass wir alle Gott sind und dass wir für ein Leben, das Gott in sich trägt, nichts tun müssen. Ich wollte mich keiner Idee unterwerfen und bemerkte dabei nicht, dass ich mich meiner eigenen Idee unterworfen hatte. Von einer Suche nach Gott wusste ich nichts, das war mir nicht bewusst. Es war meine Art von Suche. Ich suchte ohne Ausübung von Religion und ohne moralische Instanzen. Vielleicht war es das in der Tiefe meines Inneren verborgene Wissen, dass es unsinnig sei, Gott und damit uns selbst in Frage zu stellen. Es war ein Schauen, in dem ich fast ertrank. Es bildete sich etwas, dem ich erstmalig einen Glauben schenken konnte, der Vertrauen heißen müsste, weil es keinen Gedankenraum bot. Dass vorher ein Vorhang da war, konnte ich daran merken, dass er sich lichtete. Ich habe Gott gefunden in mir und ich weiß, dass ich Gott bin, ein Wissen, dem ich nicht mehr glauben muss. Ich verneige mich vor den frei gewordenen Heiligen und Weisen, deren Namen wir kennen und vor denen, deren Namen wir nicht wissen, den vielen Unbekannten, die die Weltbühne nicht betreten mochten und im Samadhi, in unermesslich tiefer Versenkung und Stille, unbemerkt unter uns gewirkt und uns alle verändert haben. Ich bin dankbar dafür, darüber sprechen zu dürfen, worüber uns Stille Aufschluss gibt, nämlich, dass wir alle Erleuchtungswesen sind. Es ist der Meister, der in uns steckt, der innere Guru, der uns hinführt zur Erleuchtung.
Erleuchtung ist ein großes Wort. Sie gilt ja in vielen Religionen als das Ziel menschlicher Existenz. Und das, wie es heißt, oft erst nach jahrelanger Askese, mit Hilfe von Ritualen und Meditation oder nur nach Anleitung eines Meisters erreicht werden kann. Du aber sagst ganz klar, dass es darauf nicht ankommt.
Auch ein gewöhnlicher Nachmittag kann uns ins Nirvana oder Paradies führen. Noch am ehesten, wenn wir ohne Absicht handeln, also das Handeln geschehen lassen. Dadurch, dass du das Rad des Lebens liebevoll umfasst. Der Schritt dorthin lässt sich nicht erklären, weil er keiner ist. Es kann dein Garten sein, wo du erwachst. Es kann sein, dass du einfach nur während des Schuhebindens Moksha erfährst. Was ist Erleuchtung? Nichts von ihr zu wissen. Erleuchtung ist eine Idee, die den Menschen so lange umtreibt, wie er annimmt, dass er nicht erleuchtet ist. In der Erleuchtung erkennt der Erleuchtete sein Verhängnis und weiß doch, dass sein Verstehen einer göttlichen Ordnung nicht seine ihm gehörende Erkenntnis ist, sondern dass sie ihm aufgibt, sie dem Menschen aufzuzeigen. Und was kennzeichnet den Erwachten? Er ist witzig, humorvoll und lacht gerne. Er antwortet dem Fragenden, ohne Luft zu holen, ohne zu überlegen. Es gibt keine Denkpause, weil er ohne Resonanz ist und er durch Gott atmet. Er ist gewissermaßen mit Gott kurzgeschlossen. Da ist nichts zwischen. Er weiß, was du sprichst und kennt das Fehlende, da er aus der göttlichen Ordnung liest. Er lacht oft laut über sich und seine Aussagen, aber niemals über den Fragenden. Du bist nicht der Gegensatz zum vollständig Erwachten, wie du immer meinst. Ihn gibt es nur, weil du dich einer anderen Person gegenüberstellst, die göttlich spricht. Der Unterschied ist der, dass sie es sich erlaubt und du dir nicht.
Für die meisten spirituell ausgerichteten Menschen ist die Suche nach dem Sinn des Lebens ein zentrales Anliegen. Sie beschäftigt und beflügelt ihn und führt ihn von Erkenntnis zu Erkenntnis. Am Ende muss der Sucher dann erkennen, dass der gefundene Sinn nur ein Konzept ist. Und schlimmer noch, dass es auch noch andere Konzepte gibt. Die erhoffte Ruhe bringt ihm das nicht. Was läuft da falsch?
Der wissensbedürftige Mensch kann nur einer sein, der die ihn umgebenden Dinge bezweifelt, um daraufhin fast zwangsläufig in ihnen einen Sinn zu suchen. Er kann nicht erkennen, dass er damit auch sein eigenes, bisher undefiniertes Selbst expressiv hinterfragt und jede vordefinierte Identität, die er bereits in den Taschen seines Verstandes mit sich herumträgt, ins Wanken bringt, indem er ihr eine Verbesserung angliedert. Ein wesentliches Indiz für den ewigen Menschen ist, dass er durch eine sinnvolle Bestimmtheit seiner Sinnsuche von ihr in Haft genommen wird, indem sich sein Denken und damit verknüpftes Handeln wie Bleikugeln an einer trostlosen Kausalitätskette ordentlich aufreihen und ihn unlösbar umgarnen. Der strebende und sinnabhängige Mensch verformt die in der Schöpfung vermutete Seins- und Sinneszusammenhänge zu Doktrinen, zu einem System von Lehrmeinungen, die der Mensch verstanden und bedienbar gemacht hat oder die als solche von ihm in der Wissenschaft dem Menschen zu Diensten fest verankert werden. Schöpfung aber trägt den Sinn in sich, einfach nur zu sein und sich zu wandeln. Der Urgrund des Seins ist nicht erschaffen und hat auch nie begonnen. Er ist immer Gegenwart. Er wird nicht sein und ist auch nicht gewesen. Nicht mit den Sinnen zu sehen und zu hören, nicht vom durchgeschüttelten Geist zu erkennen und auch nicht von seiner Seele als Mittlerin zwischen Freiheit und Gefangensein zu erfassen. Nichts hat einen Sinn und ist frei, und der Mensch sucht nach seinem Sinn und ist unfrei.
Von unserem Verstand, du nennst ihn den durchgeschüttelten Geist, ist dann wohl kaum zu erwarten, dass er uns zum Erwachen führt. Aus der Tradition östlicher Kulturen kennen wir den Begriff der Befreiung. Du hattest schon von Moksha während des Schuhbindens erzählt. Wer wird hier wovon befreit?
Keine Erklärung und keine Rituale der Weltreligionen, keine These der östlichen und westlichen Philosophie kann dem sinnsuchenden Menschen endgültig Befreiung verschaffen. Wo wir Gott finden können, können wir glauben, aber nicht wissen. Dies ist das Prinzip alles Göttlichen. Es sucht dich auf, nicht du wirst es aufsuchen. Dieser Weg ist der uns nächste und der eigentliche. Wir bedienen uns an dieser Stelle eines ausgedienten Mehlsacks als Symbol, der uns nun helfen soll, die ganze Tragik vom Streben nach Befreiung deutlicher zu machen. Wir werfen sämtliche Dinge, die mit uns konkurrierenden und die uns zuwiderfahrenden Dinge, alles für schön und liebenswürdig Befundene, alles Unerklärliche, alles zum Höchsten Erhobene, alles Handhabbare und Unerreichbare, die Dinge, die uns penetrant anhaften und auch unsere abstraktesten Vorstellungen von Erlösung, still entschlossen in diesen Sack. Aufgrund seiner Schwere werden wir ihn wohl kaum noch durchschütteln können. Wir rollen ihn einfach zu einer Abbruchkante und schieben ihn schwungvoll darüber hinaus. Der Sack öffnet sich in der Turbulenz seines Falls und entlässt wieder all diese leidvollen Dinge. Sie scheinen nun frei zu sein. Sie sind es auch tatsächlich in diesem Moment und verblüffenderweise waren sie es schon vorher, vor der Befüllung des Sackes und während ihres vermeintlichen Ein- und Ausgesperrtseins. All diese ganzen Dinge waren trotz ihrer Anhaftung frei, da ihr Angebundensein nur von der Person ausging. Sämtliches ist ewig und unverrückbar frei. Alles Fassbare und Unfassbare, jedes Phänomen, jedes Bedingte und Unbedingte, Materie und Nichtmaterie, alles Wirken und alles Statische sind außer Zweifel frei und werden sich demzufolge auch nicht entscheiden müssen.
Bindung, Befreiung, Freiheit. Diese drei scheinen wohl unvermeidbare Stationen auf dem Weg einer spirituellen Suche zu sein. Aber Freiheit wovon? Was in der Schöpfung ist überhaupt frei, wenn das Leben anscheinend einer unverrückbaren Gesetzmäßigkeit zu folgen scheint?
Wenn wir von Freiheit sprechen, meinen wir zunächst die unsrige. Dabei ist die gesamte Schöpfung frei. Es ist ein Gesetz der Schöpfung, dass sämtliche Dinge frei sind und daher auch flüchtig. Was ich aber anfasse, ist der Freiheit entnommen. So ist das. Und wenn ich die Freiheit mir zunutze machen will, flieht sie. Alles, was ich ergreifen will, flieht, da es seiner Natur gemäß sich selbst nur in seinem ewigen Freisein erkennen kann. Halte ich etwas fest, nehme ich ihm nicht nur seine Würde, vielmehr entreiße ich es dem Göttlichen. Da nun das Freisein nicht abhängig sein kann, gerät es durch unseren Drang eingreifen zu müssen, außerhalb seines eigenen Kontinuums. Wir machen uns von ihm abhängig. Abhängigkeit ergibt sich für denjenigen, der nach seinem Heil sucht. Ob er versucht, seinem inneren Zerwürfnis zu entkommen, oder ob er sich fragt, warum sich für ihn trotz eifrigen Bemühens nicht verändert hat, ist das Gleiche. Beide verfallen in Abhängigkeit. Und doch ist der Weg zum spirituellen Freiwerden sehr viel kürzer als der weite Weg, den wir von unserer Gottgegebenheit bereits fortgegangen sind, wenn wir annehmen, dass der genannte Raum, den wir ständig mit Willen und Abwehr füllen, ursprünglich leer ist. Es ist der Raum des göttlichen Wirkens, dort, wo der eintretende Mensch wirkungslos ist. Aller Drang zum Verstehen befördert den Gegenstand deines Begehrens in unerreichbare Weite, und du gerätst in die Not, im Hinterhereilen zu müssen. Die Schnur, die dich mit ihm verbindet, wird immer länger in deiner Drangsal. Illusion hängt an ihr und bleibt Illusion.
Thank you.
dann ist Freiheit also ein Kennzeichen aller Dinge um uns herum. Merkwürdig nur, dass wir selbst uns nicht frei fühlen. Die Grundbefindlichkeit des Menschen scheint doch eher das Gefühl des Gebundenseins, der Unfreiheit zu sein. Wie ordnest du dich denn selbst in das Geschehen um dich herum ein?
Geschehen ist immer vorhanden und hat kein Bedürfnis an dich. Das Geschehen kannst du nicht ändern, weil es bloßes Geschehen um dich herum ist, in dem du dich befindest. Werde eins mit ihm und es kann sich dir nicht mehr widersetzen, weil du in ihm bist. Werde zum Geschehen und es ist überall vorhanden, auch in dir. Im Außen erfolgt durch uns initiiertes und von der Schöpfung abgekoppeltes Geschehen, ausgelöst durch unsere fehlende Hingabe an die Umgebung von Subjekt und Objekt, an das, was ist. Wille und Gedanken verwüsten alles ehemalige Hingegebensein und entfachen einen Ereignissturm sich dir widersetzenden Geschehnisse, denen du so lange ausgesetzt bist, wie du ihr Widersacher bleibst. Sämtliches Geschehen vollzieht sich immer völlig frei von wissenschaftlich definierten Kausalitäten in unserem In-Augenschein-Nehmen. So geschieht eben das über allem stehende schöpferische Wirken, das nicht gedacht und nicht von Pol zu Pol geworfen wird. Jedes Wirken oder jede passiv bewirkte Handlung ist ein Geschehen zwischen Werden und Vergehen als ewiger und absichtsloser Kreislauf, der dem Menschen übergeordnet und frei ist von Konditionen und Versprechungen. Ein Reh, das im frühen Morgengrauen zwischen dichter Naturverjüngung unter dem Altholzschirm aufwacht und sich instinktiv auf eine Lichtung begibt, schaut in das und auf das, was sich ihm zeigt. Es sucht frisch gesprostes Gras und ist ohne Bedrängnis eins mit seinem eigenen Lebensrhythmus und seinen Bedürfnissen. Die sich ihm präsentierende Situation an diesem frühen Morgen hat das Tier nicht erwartet und nicht befürchtet. Es ist über die von den Menschen ein- und begrenzenden Bedingungen völlig erhaben. Sein Erfahrungs- und Verständnishorizont ist nicht beschränkt. Er ist eher vollkommen. Selbst dieses Tier verfügt über Bewusstsein und Bewusstheit in dem Maße, wie es ihm und nicht dir bewusst ist. Es hat dem Menschen zunächst voraus, dass es nicht zwischen Befürchtung und Urteil hin und her gerissen wird. Das Reh streckt gewissermaßen lediglich seinen Hals in einen kleinen Abriss allen göttlichen Geschehens und geht wieder, wenn das gesamte Geschehen dies erwirkt, im Zusammenspiel mit dem Hervorbringen eines neuen eigenen Seins. An der Stelle, an der der Mensch die göttliche Ordnung nicht angenommen hat und wegen ihres Fehlens bestrebt ist, sich einer im Gegensatz zur höchsten Ordnung eigens konzipierten Ordnung zuzuwenden, zeigt sich die Kluft zwischen Dasein und In-Gott-Sein. Der Daseinende befindet sich in der Not des Apologeten, der seinem Verdikt Genüge tun muss. Hingegen ist der in Gott Seiende ohne Mühe mühelos, da er dem Geschehen nicht vorauseilt, sondern auf ihm geht, wie der Kaufhausbesucher, der mit der Rolltreppe in die höhere Etage gefahren wird. Überlasse sämtliches wieder der göttlichen Ordnung. Nichts brauchst du zu ordnen, alles ist für dich geordnet, gib dich dem hin, was Gott nur dir geschenkt hat, und werde du zur Verwirklichung Gottes. Sprechen wir oder spricht jemand von göttlicher Ordnung, ist sie bereits erloschen, da sie zum Ding geworden ist, zum Medium, das zwischen dem Lehrenden und dem Devoti liegt, der die Erkenntnis naturgemäß an sich reißt. Versuchen wir niemals danach zu streben, denn so verhindern wir, dass es einfach geschieht, so wie es geschieht, dass ein Kind seine Hand unversehens öffnet und absichtslos Liebe verschenkt. Alles, was wir uns vorstellen, hat nichts mit uns zu tun.
Auch wenn, wie du sagst, das Geschehen, dem wir mehr oder weniger ausgesetzt sind, nicht zu ändern ist, ist der Mensch in der Dualität doch ununterbrochen aufgefordert, zu handeln. Und alle religiösen Führer predigen ihren Anhängern Rechtschaffenheit im Handeln. Gibt es nicht auch Handlungen, die notwendig sind, um Gott zu erkennen?
Jegliches Handeln und Abwehren bringen uns immer weiter von Gott fort. Unser Handeln ist ein ständiges Abwehren der Schönheit und Verliebtheit der Schöpfung, der auch wir zugehören. Unternehmen wir nichts mehr und lauschen in unsere Ödnis hinein, dann wandelt sie sich zum Glück und wir können Gott leise mit uns sprechen hören. Es ist unser gottgeschenktes Selbst. Handeln und Eingreifen heißt Verdrängen des gottgegebenen Ewigkeitsseins. Ein Herauspressen aus einer mit Liebe gefüllten Gegenwärtigkeit, mit tückischen Programmen für ein inszeniertes Weltensein eines selbstbewussten Ichs, wird die attributlose Gottgegebenheit zu einem Gegenwärtigkeit beanspruchenden, begierigen und gottfernen Dasein herabgestuft. Warum meinst du, in das Geschehen eingreifen zu müssen? Entspricht es nicht deiner Vorstellung? Befindest du dich im Strudel deiner eigenen Inszenierung? Ist sie zum Faden geworden, der dein Bewusstsein in ein Angstschema eingenäht hat, sodass ein bösartiges Einschleichen von befremdeten Seelenbegehren und Geistesdrängen deiner selbst ein vorlautes Ich beschert? Hör auf zu handeln. Wer sagt dir, dass du eingreifen musst? Der Komplex des Bewirkens und Auswirkens ist für die Schöpfung uninteressant. Sie beteiligt sich nicht am Einfädeln und Durchfädeln von Dingen. Dies kann sie auch nicht, da sie handlungslos ist. Und damit ist ihre scheinbare Trägheit auch ein Indiz für ihre Vollkommenheit. Das Prinzip der Schöpfung ist Handlungslosigkeit und Geschehen ohne Veranlassung. Dein Bewusstsein kann das Pendel von Vergangenem und Zukünftigen in dir nicht aufhalten und zum bloßen Sein verbinden, weil du dich in der Erwartung verirrst und Gegenwärtigkeit nicht erreichst. Alle Dinge um dich herum erwecken dein göttliches Selbst, wenn du sie da belässt, wo sie sind.
Thank you.
Lehrer, Meister, Heilige, wie auch immer man sie nennen mag, bewirken vieles bei ihren Anhängern und sind oft Wegbereiter zu deren Transformation. Welche Rolle kommt ihnen im Weltgeschehen zu? Hat ihnen die Menschheit nicht viel zu verdanken?
Eine beliebige Person vermisst etwas und bemüht sich naturgemäß um Linderung ihrer misslichen Lage. Und wenn es dann um einen vermissten Füllfederhalter geht oder auch um unsere Erlösung, die in der Ferne zu liegen scheint, bemühen wir uns mit Eifer um Auffindung eines Dings oder auch um Befriedung unseres in Aufruhr begriffenen Inneren. Da kommt uns eine heilig sprechende Person gelegen, sie fällt uns quasi in den Schoß der Entbehrung. Sicher wird der Heilversprechende uns auch alles beantworten, was uns fehlt. Handlungslosigkeit wird zum Handeln genötigt. Wir fordern ihn dazu geradewegs auf. Seiner Natur entsprechend spricht der andere aus sich heraus und kommt doch nicht umhin, um auch sich selbstgerecht zu werden, unsere innere Ödnis mit Leere zu füllen. Hierbei handelt es sich nicht um Generierung von Schuldigkeit, sondern lediglich um das Straffhalten einer Schnur, die ein Lebensgebäude umspannt, das von zwei Personen in gegenseitiger Abhängigkeit aufrecht gehalten wird. Wenn wir dann nicht mehr weiter wissen, fragen wir einen anderen Gott, den wir in einer Sache oder einer Person zu finden glauben. Dabei verschließen wir sehr gern die Augen vor der eigenen Weisheit, die dieselbe ist, wie wir sie im anderen zu finden hoffen. Dass wir den inneren Guru nicht hören können, liegt ganz einfach daran, dass wir ihn nicht hören wollen. Da der spirituelle Lehrer nur ein solcher sein kann, wenn sich auch Zuhörer im Gefolge einfinden und umgekehrt, wenn der Unselige nach dem Seligmachenden ruft. Beide verführen sich zu einer klassischen Rolle gegenseitiger Abhängigkeit und beschwören damit Unseliges herauf. Teilhabe an Göttlichen wird zelebriert. Die ersehnte Heilsversprechung wird noch nicht einmal vom Weltenlehrer ausgesprochen, sie wird ihm vom Gottsucher regelrecht aufgezwungen. Der Mensch verkommt in der Nutzbarmachung von Spiritualität, er entheiligt sich und eine hochstehende Person. Und wenn der Heilige es nicht geschafft hat, uns emporzuheben, wird er weggeworfen oder gekreuzigt. Wenn er uns hat spüren lassen, dass wir uns doch selbst durch unsere Absichten entheiligen und was für Meister wir im Selbstbelügen sind, dann schaffen wir uns vom Halse und bemühen den nächsten Meister mit der Aufgabe, uns endlich zu erlösen. Der Heilige wird zum Spielzeug mit Rädern. Sind die Räder abgefahren, schmeißen wir es von uns, denn das Spielzeug ist nicht mehr in der Lage, uns in ein sogenanntes kosmisches Bewusstsein zu transzendieren. Wir benutzen den Heiligen und verschleißen ihn.
Thank you.
Nachdem du nun die ganze Bandbreite spirituellen Daseins beleuchtet und vielleicht einige Missverständnisse aufgeklärt hast, bleibt noch die letzte Frage, die jeden Menschen mehr oder weniger umtreibt. Die Frage nach Gott. Mit dieser Frage beginnt gewöhnlich die spirituelle Suche. Und wir wissen, dass religiöse Tradition oder einzelne Lehrer, Gurus, uns Hinweise geben, wie und wo gesucht werden muss.
Wo könnte Gott sein oder wo ist Gott? Eine Frage, die unser Leben vielgestaltig dominiert und schließlich den Fragenden immer wieder von Neuem in seiner trostlosen Existenz bestätigt. Wenn ich doch um etwas weiß, warum frage ich überhaupt danach? Nehme ich vielleicht an, dass die Position, wo sich der Gesuchte befinden mag, nicht die angemessene ist oder dass sie mir vielleicht nicht entspräche? Gott in seiner transzendenten Form ist überall anzutreffen. Er schaut dich aus deinem Schuh an, den du dir gerade anziehen willst. Er ist in deinem Gebet und sogar in deiner Vorstellung. Er wird begleitet von deinen Gedanken. Du kannst ihn überall antreffen, auf dem Baum sitzend, sogar auf dem Nachbarstuhl in einem Vortragsraum, wo ein Referat über spirituelle Freiheit gehalten wird. Wo du ihn nicht finden wirst, in den vorgetragenen Worten und auch nicht in ihrer Zielsetzung. Auch kein sakraler Raum, auch nicht die Gegenwart eines Heiligen wird Gott hervorbringen. Und erst recht ist dies nicht der göttliche Raum, denn um ein solcher zu sein, müsste Gott dort anzutreffen sein. Hätten wir Gott einmal gefragt, ob er in diesem kleinen Raum wohnen möchte, er hätte mit dem Kopf geschüttelt und sich sehr gewundert, da es ihm in uns am besten gefällt. Wenn jemand nach einem Vermissten ruft, setzt er doch auch voraus, dass dieser nicht zugegen ist. Hier tut sich das Dilemma des Menschen auf, also die Tragik des Nicht-in-Gott-Sein-Dürfens oder Könnens, so jedenfalls unser Glaube. Gott bleibt so lange Gott, wie wir es selbst noch nicht sind. Göttliche Einheit kann nur eines sein, nämlich ein durch gegenseitiges Erkennen hervorgerufenes Ablösen von einem manifestierten Gegenüber. Gott existiert so lange, wie der Mensch nach ihm sucht. Der Mensch spricht über die Dinge und nicht mit den Dingen. Und da sämtliche Dinge auch Ausdruck des Göttlichen sind, spricht der Mensch über Gott, aber nicht mit Gott. Am Ende jedes Handelns wundert er sich, dass Gott nicht auffindbar ist, was ihn in seiner Verzweiflung bestärkt. Wir sind dann allzu oft geneigt zu glauben, Gott zeige uns die kalte Schulter bei all unseren Bemühungen der Umklammerung unseres Gefängnisses zu entkommen. Nein, so ist es nicht. Gott wird uns niemals irgendetwas zeigen. Weder kehrt er uns den Rücken zu, noch hat er irgendeine Absicht und er handelt auch nicht. Er ist das, was auch wir ursprünglich sind, nämlich frei von Bezügen.
Ganz herzlichen Dank, dass du uns die neugierigen Fragen unseres Verstandes mit deinen fragmentarischen Antworten erhellen konntest. Kannst du uns noch einen abschließenden Rat geben, der uns auf unserer Suche weiterhelfen kann?
Das göttliche Prinzip lehrt uns, ohne uns zu belehren, dass unsere Suche sich erübrigt, wenn wir einfach nur annehmen, dass es nichts gibt, vor dem wir flüchten müssen oder was wir zu erreichen hätten. Wo ist das größte Glück als in dir? Wenn ich in deine Augen schaue, schaut Gott mich an. Das möchte ich dir sagen, dass du Gott bist.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist diese Sendung zu Ende. Sie hörten einen Essay, den Norbert Nikolaus im Sci-Heft im Sommer 2021 unter dem Namen Freiheit ohne Grund veröffentlicht hat. Die Sprecher waren Bodo Grimm und Inge Sadei. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.